Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Jens Südekum. Er lehrt Volkswirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Guten Tag, Herr Südekum.
Ich grüße Sie, hallo.
Die Union hatte ja nach dem Urteil aus Karlsruhe gestern direkt die derzeit laufenden abschließenden Haushaltsberatungen für 2024 verschieben wollen. SPD, FDP und Grüne wollen das nicht. Aber immerhin, diese jetzt in Rede stehende Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, mit dem das Verfahren ja normalerweise zumindest inhaltlich endet, das soll nun im Gegensatz zu früheren Jahren nicht ganz verbindlich sein. Hält man sich da dann also doch noch eine Hintertür offen, ob es Folgen gibt aus diesem Urteil gestern für den kommenden Haushalt, und ist das vernünftig, sich diese Hintertür offen zu halten?
Es wird natürlich Folgen haben, das Urteil, denn das Urteil war ein echter Paukenschlag. Ich halte es trotzdem für sinnvoll, dass die Bereinigungssitzung heute stattfindet, denn der Kernhaushalt, der ist ja erstmal nicht direkt betroffen. Auch im Wirtschaftsplan für den KTF geht es ja nicht sofort um die vollen 60 Milliarden, sondern man muss dieses Jahr so in etwa ein Loch von 20 Milliarden stopfen. Aber der Bundesfinanzminister hat ja einen Ausgabenstopp verhängt. Und das bedeutet, dass im Prinzip die Bereinigungssitzung heute stattfinden kann und dann ein revidierter Wirtschaftsplan immer noch bis Ende des Jahres vorgelegt werden kann. Und ich glaube, so ist das ein ordentliches Verfahren. Ich glaube, es hätte jetzt wäre nicht zielführend gewesen, jetzt die Bereinigungssitzung zu stoppen und dadurch noch mehr Chaos und Verunsicherung zu stiften.
KTF heißt Klimatransformationsfonds, und das ist eben der Fonds, der gestern bemängelt wurde. Aber es ist eben so, dass dieser Klimatransformationsfonds sich eben nicht nur aus den jetzt gestoppten 60 Milliarden Euro speist, sondern auch aus anderen Quellen. Und deswegen lassen sich daraus für das kommende Jahr 20 Milliarden finanzieren. So geht ja die Rechnung. Gibt es denn andere Posten im Haushalt 2024, die möglicherweise jetzt indirekt doch betroffen sind, wo man vielleicht nochmal nachbessern muss?
Ich glaube, für 2024 wird das nicht mehr möglich sein. Da müsste ja die Entscheidung mehr oder weniger heute fallen im Rahmen der Bereinigungssitzung. Das ist nicht realistisch. Ich glaube, die wirkliche Frage wird sich dann eben stellen im Hinblick auf spätestens den Haushalt 25 oder aber, dass im laufenden Jahr 2024 ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden muss. Das sind so Szenarien, die ich für realistischer halte.
Es gibt ja auch einige Experten, die davor warnen, auch der Finanzierungsweg, über den die sogenannte Gaspreisbremse finanziert wurde und auch im kommenden Jahr noch finanziert werden soll, der sei bei genauerem Hinsehen möglicherweise auch verfassungswidrig. Sehen Sie da auch Gefahr aufziehen?
Das muss man jetzt sehr genau prüfen. Das ist vor allem auch eine juristische Frage, keine ökonomische. Beim WSF, beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds, da ist zumindest jetzt nicht irgendwo das Thema, dass da Mittel umgewidmet wurden. Das war ja hier einer der Kritikpunkte. Alte Corona-Mittel, die dann praktisch für Klimaschutz und Energieinvestitionen ausgegeben werden sollen. Dieses Thema gibt es jetzt beim WSF in der Form nicht. Die Mittel werden exakt für das ausgegeben, wofür dieser WSF mal geschaffen wurde. Es bleibt nur das Thema Jährlichkeit über, dass also die Befüllung des WSF im Jahr 2022 stattgefunden hat und dann in den Jahren 23 und 24 Mittel abfließen, dann aber nicht mehr auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Das hat jetzt das Verfassungsgericht kritisiert, aber ob das jetzt bedeutet, dass diese Mittel jetzt auch gesperrt werden nachträglich, das überblicke ich jetzt nicht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Das müsste dann wahrscheinlich auch nochmal über eine separate Klage, wenn man das wollte, auf den Weg nach Karlsruhe gebracht werden, oder?
So würde ich es sehen, wobei das eben jetzt wirklich eine verfassungsrechtliche Spezialfrage ist. Und da gibt es andere Spezialisten, die sich dazu besser äußern können als ich als Ökonom.
Alles klar, da machen wir einen Punkt und schauen auf die Gefahren, die Sie jetzt sehen, was eben die Berechnung der mittelfristigen Perspektiven angeht. Da muss in der Tat groß umgeplant werden, denn es gab natürlich große Ambitionen auf Bundesebene, aber eben auch auf Länderebene. Die haben ja auch zum Teil mit Nebenhaushalten sogenannten Sondervermögen gearbeitet. In Gefahr sehen da viele Experten die Haushalte aus Berlin, aus dem Saarland oder Nordrhein-Westfalen. Teilen Sie die Sorge? Sind da jetzt möglicherweise auch da Nachänderungen fällig?
Da ist vor allem wieder dieses Thema Jährlichkeit ganz kritisch. Also wenn in den Jahren, wo die Schuldenbremse ausgesetzt war, wenn dort die Fonds befüllt wurden und dann über eine längere Zeit danach diese Mittel erst abfließen sollen, dann wird es eben wahrscheinlich jetzt nicht mehr möglich sein, das Schuldenbremsen neutral noch zu machen. Und das wird auf jeden Fall auch die Länder vor große Herausforderungen stellen. Nordrhein-Westfalen vielleicht weniger, weil da eine stärkere Kongruenz quasi ist zwischen wann wurde die Krise ausgerufen und wann ist der geplante Mittelabfluss. Aber im Saarland, in Berlin, da werden auf jeden Fall jetzt gerade die Experten in den Ministerien sich Wege überlegen müssen, wie man mit dieser neuen Situation eben umgehen kann.
Sie haben gestern betont in einem Interview, dass das Urteil aus Karlsruhe dafür gesorgt hat, dass künftig die Schuldenbremse in ihrer schärfsten Form gilt. Das heißt, die öffentliche Hand kann eigentlich nur noch über Steuererhöhungen solche Maßnahmen wie Klimaschutz finanzieren?
So sehe ich das. Die Schuldenbremse, wir hatten ja zum ersten Mal im Jahr 2020 die Notfallsituation. Das gab es ja so in der Form noch nie. Die Schuldenbremse gibt es ja seit 2009, aber die ersten 10 Jahre war sie nie wirklich bindend. Und von daher war das Neuland. Und der Weg über die Sondervermögen und über die Rücklagen war letztendlich ein pragmatischer Weg, um einfach Spielräume zu haben für auch Investitionsfinanzierung. Aus ökonomischer Sicht finde ich das sinnvoll. Aber das geht jetzt eben nicht mehr. Das heißt, die Schuldenbremse ist jetzt aus meiner Sicht wirklich maximal scharf gestellt. Und es wird jetzt eben wirklich die Frage sein, ob sie der Realität überhaupt standhält oder ob wir da einfach in eine Diskrepanz kommen werden, dass eben diese maximal scharf gestellte Schuldenbremse einfach nicht mehr passt in diese Zeit, wo wir diese riesigen Herausforderungen vor uns haben, gerade im investiven Bereich.
Aber ist es nicht so, dass entgegnen dann ja Befürworter der Schuldenbremse, dass es immer Krisen gibt und immer sonst der Staat zu sehr wieder in Verschuldung gehen würde, um aktuelle Probleme zu lösen? Das heißt, wir kamen ja damals aus der Situation, als diese Schuldenbremse eingeführt wurde, dass eben es einfach nicht mehr ging, immer weiter exzessiv sich zu verschulden, sonst hätte man die Handlungsfähigkeit des Staates gefährdet. Würde man nicht, wenn man Krise zu inflationär verwendet, genau dahin wieder kommen?
Also erstmal war Deutschland nie exzessiv verschuldet. Die Schuldenquote ist im internationalen Vergleich ja sehr niedrig.
Und mittlerweile, aber das war auch mal anders.
Also zu Zeiten der Finanzkrise ist es auf 80% nach oben gegangen und war dann aber in den Folgejahren wieder sehr schnell unter 70. Und wir hatten schon den Kurs, dass wir unter 60, unter diese magische Grenze gefallen sind. Wenn ich mir die Zahlen in den USA, in Großbritannien, eigentlich allen Industriestaaten ansehe, ist das wesentlich höher. Und natürlich nehme ich das Argument ernst, dass man nicht permanent Krise rufen kann. Ne? Aber die Realität ist ja schon auch, dass jetzt wir in einem entscheidenden Zeitraum sind, wo es darum geht, werden wir die selbstgesteckten Klimaziele schaffen? Schaffen wir die Investitionen, die notwendig sind, damit diese Transformation auch so gelingt, dass wir dabei nicht die ganzen Geschäftsmodelle verlieren an andere Länder, wo vielleicht Klimapolitik laxer betrieben wird und wo die Staaten viel mehr Geld auf den Tisch legen? Das ist ja so ein bisschen das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, bis 2030, das ist ja eine wichtige Wegstrecke, wo eben bestimmte Ziele erfüllt sein sollen, da müssen eben gewaltige Investitionen geschultert werden. Wir reden da über 860 Milliarden zusätzliche Investitionen, so sagt das mal eine Studie des BDI, die wir mindestens mal brauchen, wenn wir halbwegs diese Ziele erreichen wollen. Und da passt es eben nicht dazu, wenn jetzt eben von öffentlicher Hand der Bundeshaushalt maximal restriktiv geschaltet wird und viel, viel restriktiver als in so ziemlich jedem anderen Land auf dieser Welt.
Das heißt, Sie sind für die Lockerung der Schuldenbremse, nicht für Steuererhöhungen in dieser Situation?
Ich bin für eine Reform der Schuldenbremse, dass Zukunftsausgaben, also Investitionen, kreditfinanziert werden dürfen. Das ist die sogenannte goldene Regel der Haushaltspolitik und ist ökonomisch höchst vernünftig. Die Schuldenbremse soll aus meiner Sicht weiterhin gelten für konsumtive Ausgaben des Staates, also auch Transferzahlungen, Rentenzahlungen zum Beispiel, aber nicht bei Investitionen, weil die Realität ist, dass diese Investitionen, diese Zukunftsausgaben dann einfach im normalen Haushaltsprozess, wenn alle Ausgaben gedeckt werden müssen durch laufende Steuereinnahmen, typischerweise die ersten sind, die hinten runterfallen. Und das kann nun wirklich nicht im Sinne des Erfinders sein und ist nebenbei gesprochen auch ein großer Schaden für kommende Generationen.
Jens Südekomm, Volkswirtschaftler an der Universität Düsseldorf. Wir sprachen mit ihm über die Folgen der gestrigen Karlsruher Entscheidung zum Haushalt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.